2-4 Union nach 0-2 Rückstand. Nikos Mega kotzt und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, ihr hört hier gerade eine von insgesamt 4 Millanton-Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern. Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt 8 Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in 4 Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Fabian Boll und André Truelsen. Fabian, lass uns mal deine Anfänge als Profifußballer anschauen. Du bist über den Itzehoer SV, TSV Legerdorf und den ersten SC Norderstedt erst zur Zweitvertretung des FC St. Pauli gekommen und warst dann aber kurze Zeit später schon für die Profis im Einsatz. Meinst du, dass dieser Weg, den du da gegangen bist, meinst du, dass der heutzutage noch möglich ist?
Ja, ist schwierig. Also ich glaube, dass vereinzelt durchaus möglich ist und den einen oder anderen, der jetzt erst 2 Liga spielt, ich glaube, da ist es sogar der Fall gewesen, dass man ja zumindest im hohen Jugendalter oder sogar im Herrenbereich noch im Amateurfußball gespielt hat und dann trotzdem den Weg zum Profi geschafft hat. Aber ansonsten, ja, zumindest gefühlt, wenn du kein NLZ durchlaufen hast, dann ist das alles andere als eine Chancengleichheit, weil du einfach gar nicht so im Fokus bist. Aber für mich persönlich, sag ich, war es genau der richtige Weg. Also alles so Step by Step, nächste Entwicklungsstufe zu nehmen. Wäre die Profimannschaft damals nicht abgestiegen in die dritte Liga, ich glaube, auch dann wäre ich tatsächlich niemals Profi geworden. Also so bitter das für den gesamten Verein auch war, für mich war es ein absoluter Glücksfall. Weil letzten Endes, ich glaube, dass ich in der Zweitligamannschaft auf dem Niveau einfach hinten rübergefallen wäre und einfach mich nicht so hätte entwickeln können. Insofern war das auch im Amateurbereich schon eigentlich immer den nächsten Schritt zu gehen, also von Itzehoe, damals war Legerdorf eine größere Nummer, dann war Norderstedt eigentlich noch eine größere Nummer, Pauli 2 war eine größere Nummer und dann letztlich durch den für mich Glücksfall Abstieg dann in den Profikader zu rutschen und sich dann auch so über die Ligen entsprechend zu erreichen. Ich glaube, die Chance würde nach wie vor, glaube ich, auch für den einen oder anderen bestehen. Allerdings immer zwei Seiten. Ich glaube, einen zweiten Schritt davor und ersten machen wollen, einfach eine gewisse Ungeduld auch mit sich bringen und zum Zweiten, dass man sich auch als Verein gar nicht so entwickeln kann. Also weil diese Story, die wir so hinter uns wirklich von der dritten in die erste Liga durchgehen, auch klar, ich glaube, haben die meisten Vereine gar nicht so die Zeit und Muße, das so langsam aufzubauen, was für mich als Spieler denn so perfekt war eigentlich. Weil heutzutage wird es natürlich schnellstmöglich irgendwie wieder aufsteigen und nochmal aufsteigen und ich glaube, da wird das ein oder andere Einzelschicksal dann auch auf der Strecke bleiben.
Du hast diesen Aufstieg auch schön beschrieben, diese Entwicklung, die bist du dann ja persönlich in deiner persönlichen Entwicklung auch mitgegangen. Hast du bei deinem Aufstieg in den Ligen bis in die erste Liga, hast du da gemerkt, dass dir auch gewisse Skills fehlen?
Ja, also wenn man das ist mir schon in der dritten Liga aufgefallen, dass Leute halt mit dem Ball einfach auch Sachen machen konnten, die ich niemals konnte und auch wahrscheinlich mit noch so viel Training niemals hätte wettmachen können. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich einen Skill und ich habe immer so spaßeshalber auch zu Leuten gesagt, die ganzen U-Nationalmannschaft durchgelaufen sind und letzten Endes dann mit mir auf dem Trainingsplatz standen. Ja, also ich habe Kreisausfall Segeberg gespielt und du U15, U16, U17 Nationalmannschaft, jetzt sind wir beide in der gleichen Truppe, also welcher Weg ist jetzt der bessere, ne? Und auf der anderen Seite konnte ich natürlich auch Skills mit reinbringen, die anderen nicht hatten. Also gerade so, was Mentalität angeht, was Disziplin angeht, was wirklich diesen Hang zum Quälen auch angeht, weil ich halt immer mehr machen musste. Und ich glaube, ein absolut wichtiger Skill für mich war auch, zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und dass ich auch erkannt habe, dass ich in dem einen oder anderen Bereich meine Schwächen habe. Und das beste Beispiel war 2007, als denn Stani uns im Winter übernommen hatte und dann auch mit Pedro González, ein Athletiktrainer, dazu kam. Und ich einfach gemerkt habe, dass so ein paar Zusatzeinheiten auf körperlicher Ebene mir einfach unheimlich gut tun. Und so habe ich halt nicht den freien Tag nur im Büro oder auf der Couch verbracht, sondern bin an den freien Tagen ins Fitnessstudio gegangen, habe mir ein bisschen Muskelmasse zugelegt und das ist ja so, dass ich nicht so in den Tag hinein trainiert habe, sondern da gehörte auch eine Menge, wie gesagt, Disziplin und Arbeit zu und dann natürlich auch noch das nötige Quäntchen Glück, was man immer haben muss und da gab es auch ein paar Situationen in meiner aktiven Zeit, wo ich gesagt habe, da war ich halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ansonsten hätte das andere, alles andere auch anders ausgehen können.
Du hast es angesprochen, dass, dass es Dinge oder dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, dass man im Amateurbereich gespielt hat. Was gibt es für Skills, die man nur im Amateurbereich lernen kann im Vergleich zu einem modernen Nachwuchsleistungszentrum zum Beispiel?
Ja, ich glaube, das nur würde ich nicht sagen, aber ein großes Plus und deswegen bin ich auch absolut froh und glücklich, dass ich auch diese Amateurzeit so aufgesogen habe, weil allein schon Teamgeist, Mannschaftsgeist, so das große Ganze im Blick zu haben, man nicht eingeschnappt in der Ecke sitzen, wenn man mal nicht spielt, sondern auch den anderen was zu gönnen. Ich glaube, das sind natürlich Sachen, wo heute sich der Mannschaftssport Fußball doch auch zum Individualsport entwickelt, weil halt jeder seinen Karriereplan verfolgt und klar ist auch, wenn die Mannschaft Erfolg hat, steht man als Einzelner auch mal besser da und andersrum genauso. Insofern befruchtet sich das schon alles. Aber dieses ursprüngliche, diesen Fußballgeist und auch mal, um es mal ganz ehrlich zu sagen, nach dem Spiel im Vereinsheim zu versacken mit allem Mann, auch das gehört natürlich dazu, was eine Mannschaft absolut tragen kann und was einen nach vorne gebracht hat. Und das war dann unser Glück auch, dass die Anfangszeit bei St. Pauli, auch wenn es Profibereich war, aber genau durch solche Sachen auch noch absolut geprägt waren.
Hm. Du hast insgesamt 12 Jahre für St. Pauli gespielt. Das Tor gegen den HSV, das haben wir schon besprochen. Welche weiteren besonderen Momente hast du erlebt? Das sind wahrscheinlich viele, aber gibt es irgendwie ein, zwei, die du hervorheben kannst und möchtest?
Ja, ist natürlich, man ist überhäuft worden, gerade weil das ja auch so eine erfolgreiche Zeit war. Also man erinnert sich natürlich immer sehr, sehr gerne an die Aufstiege, an die Pokalserie, also jedes einzelne Pokalspiel damals eigentlich, was auch eine Geschichte an sich immer hatte. Dann hat man natürlich die Bilder im Kopf, wenn man irgendwo auf dem Kiez da auf dem Balkon steht und die ganze Reeperbahn ist voll mit Menschen und alle freuen sich und der ganze Stadtteil liegt sich in den Arm und das waren natürlich schon ganz besondere Momente. Aus sportlicher Sicht sind tatsächlich auch Spiele in Erinnerung geblieben, die man wahrscheinlich aus Fansicht total vergessen hätte und die auch in keiner Statistik irgendwie Erwähnung finden, aber man selbst ist ja immer so auf der Suche nach so einem, in Anführungsstrichen, perfekten Spiel. Und deswegen habe ich für mich tatsächlich ein Spiel kurz vor Weihnachten beim SC Paderborn, was dann nur 1-1 ging,
abgespeichert. Oh, da hast du in der Nachspielzeit ein Tor gemacht mit der Nase. Ich weiß es genau. Das war dein Tor, das hast du gewollt. Das weiß ich genau. Da war ich.
Genau, das war so, das würde ich auch beschreiben als die Szene meiner Karriere. Also den nochmal nachgesetzten Freistoß selbst rausgeholt.
Genau.
Das Unentschieden in der Nachspielzeit eingeköpft. Also das war ja absolut Wahnsinn auch. Und dann auch ein Spiel in der dritten Liga gegen Bielefeld 2. Das haben wir 2-1 gewonnen. Aber das passte auch alles. Und und so aus unterschiedlichen Blickwinkeln bleiben so natürlich ein paar Dinge haften. Aber auch so einzelne Momente, einzelne Spiele, wenn zum Beispiel vor der eigentlichen Aufstiegsfeierei, aber das Heimspiel gegen Dresden, wenn du siehst, dass der ganze Bunker oben voll war und die Totenkopffahne da oben weht und dieser Moment zum Pokal-Halbfinale gegen Bayern München rauszugehen zum Aufwärmen, du weißt, es ist Halbfinale und das Stadion ist schon brechend voll, schon beim Aufwärmen und eine Lautstärke, dieses Knistern, Das waren halt immer besondere Momente und ja, sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Aber auch ganz viele Sachen so, ja, die sich dann in der Kabine abgespielt haben. Also dieses ganze untereinander, miteinander, weil das ist letztlich, das sage ich den Jungs heutzutage auch noch, das ist das Entscheidende. Das ist nicht, was dir fehlt, wenn du irgendwann mal aufhörst, ist nicht, dass du wahrscheinlich mehr Geld verdienst als alle anderen und dein Kopf alle 3 Tage in der Zeitung ist und dieser Moment in der Kabine zu sitzen und zu wissen, gleich pfeift der Schiri an und draußen tobt die Masse schon und dann rauszugehen, am liebsten auch durch die geschlossene Kabinentür, weil du einfach schon so voller Adrenalin gepumpt bist und dann nach dem Spiel da zu sitzen und einfach ein bisschen Scheiße zu labern oder nach dem Spiel in der Kabine zu sitzen und einfach nur Gott, wenn da einer mitgeschnitten hätte, das wäre absolute Katastrophe gewesen. Aber das sind halt Momente, die es ausmachen. Und da hast du wieder den Übertrag zum Amateurbereich, weil das ist halt dieses Mannschaftsding, was für mich eigentlich immer so wertvoll war.
Ja, absolut. Hast du auch Dinge erlebt, die du als nachhaltig negativ empfunden hast?
Na, ich sag mal, mein erstes halbe Jahr war natürlich ein bisschen, bisschen mies, so vom Ding her, also bist in Profikader gekommen und du guckst an deinem Trikot runter und du hast das Emblem da auf der Brust und denkst, boah, geil, wie ist das? Früher standst du mit Dauerkarte in der Nordkurve und ging gerade und jetzt darfst du für den Club spielen im Profibereich und dann wird dir im Winter gesagt, jawohl, schönen Dank, das reicht aber nicht, lass dich mal verleihen. Und da kommst du natürlich schon ins Grübeln. Also auch da schon so gefühlt Trainingsgruppe 2 gewesen. Mhm. Auch wenn Hoffenheim da wahrscheinlich das Patent drauf angemeldet hat damals. Aber da kommst du natürlich ins Grübeln, was das, dass das Business ja schon hart sein kann. Und dass es kein Platz oder wenig Platz für Romantik hergibt. Und wenn du in den Club eintrittst, muss man auch sagen, verliert man auch ganz viel von dieser rosa-roten Brille. Und wenn du auch mal hinter die Kulissen schauen kannst, das war schon der, ja, wirklich eine Erfahrung. Und zum Zweiten, das war komischerweise tatsächlich in unserem Aufstiegsjahr in die erste Liga, wo ich einfach auch eine Phase hatte, wo es bei mir sportlich ja alles andere als rund lief. Und dann natürlich die ganzen Abgesänge schon losgingen und sagen, ja, das ist halt jetzt zu viel und das ist zu hoch für ihn und das klappt alles nicht und das dann auch medial ausgeschlachtet wird. Also gab auch schon Momente, wo du einfach Druck auf dem Kessel hatte, auch für dich persönlich. Auch wenn ich natürlich gutes Setting hatte mit Family und Job und da auch immer gute Ablenkung auch durch Freunde hatte, weil ich ja in meiner Heimatstadt spielen konnte. Aber nichtsdestotrotz gab es auch Momente, wo man einfach sagen wollte, komm, lass mich alle zufrieden. Und so ging es dann auch vor besonderen Spielen. Ich weiß noch, also gerade so die Derbys gegen HSV oder auch gegen die Spiele gegen Hansa Rostock, da hast du schon, richtig Druck auf dem Kessel und ist jetzt alles andere, als du sagst, boah, ich fühle mich jetzt aber gerade wohl, ein Glück darf ich gleich Fußball spielen. Das sind schon Momente gewesen, die man dann am Ende weniger vermisst, wenn man damit aufhört.
Mhm. Du hast dann aufgehört und bist dann eingestiegen, warst 2 Jahre lang Co-Trainer und Spieler bei der U23. Dann zog es dich, medial zumindest gemeldet, auch aufgrund von Differenzen mit dem Management, des FC St. Pauli als Co-Trainer zum SC Condor in die Oberliga Hamburg. Dann ein Jahr später wurdest du Co-Trainer beim SC Viktoria, damals mit Marius Ebbers auch zusammen. Und wieder nur ein Jahr später bist du Co-Trainer bei Holstein Kiel geworden. Und zwar unter André Schubert, bei dem du vorher auch Spieler warst. Hattest du an deinem Karriereende als Spieler, hattest du eigentlich damals schon ernsthaft eine Karriere als Profi Trainer oder als Trainer im Profifußball geplant oder ist das passiert?
Das ist wie eigentlich auch meine ganze Fußballzeit, das einfach so passiert. Also da steht weder ein Karriereplan und wenn, dann wäre es ein ganz schön mieser Karriereplan gewesen. Also über U23 ein Jahr Pause machen, dann bei Condor anfangen und hoffen, dass man 2 Jahre später in der 2. Liga Co-Trainer wird. Nein, auch da wieder. Also gehört natürlich viel Glück dazu und sind wir mal ganz ehrlich, die Holstein Kiel hat auch nicht zum SC Viktoria geschaut und hat gesehen, oh guck mal, der Fabian Boll macht tolle Arbeit, sondern André Schubert kannte mich und hatte eine Idee, dass ich entsprechend da auch, weil er mich ja als sein Kapitän noch gut kannte, auch einen entsprechenden Mehrwert für sein Trainerteam darstellen konnte. Und nur so ist es gelaufen. Also da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und ja, letzten Endes, ich hätte auch kein Problem damit. Also der Gedanke, Trainer zu werden, der entwickelte sich eigentlich auch erst so, als ich mit 31, 32 war und auch nach Starnberg noch ein paar andere Trainer kennengelernt habe und einfach auch nochmal andere Herangehensweisen kennengelernt habe und gesehen habe, ja, das ist auch gut und das kann man auch vielleicht besser machen und so entwickelte sich das. Also bis 31, glaube ich, da wollte ich auch gar kein Trainer werden und irgendwann kann man auch in der Mannschaft natürlich in so eine Position, wo man gesagt hat, ja, man hat schon immer mal über den Tellerrand hinausgeguckt und sich auch mit dem großen Ganzen beschäftigt. Und so entwickelte sich das. Und dann war ja damals mit Rashid Asusi noch relativ schnell die Gespräche, dass da auch Bestrebungen gab, mich dann im Nachwuchsbereich mit einzubinden. Und das waren auch zwei gute Jahre, wo man viel lernen konnte. Und als die Zeit dann bei St. Pauli leider zu Ende ging, hatte ich auch eine wunderschöne Zeit, weil einfach mal ein Jahr ohne Fußball zu verbringen, also zumindest die Familie hat sich extremst gefreut. Mhm. Das war eine absolute Luxussituation, dass man einfach mal auch Einladungen in 4 Wochen zu irgendwelchen Feierlichkeiten, Geburtstagen einfach mal sagen konnte, ja, ich habe Zeit. Und nicht jetzt gucken muss auf den Spielplan und dann könnte das der zweite Tag nach dem Spiel ist meist frei und dann könnte ich eventuell klappen. Also auf sozialer Ebene war auch das Jahr fußballfreie Zeit komplett Gold wert. Plus auch mal von draußen drauf zu gucken, auf das Business Abstand zu gewinnen, auch das entwickelt einen ja weiter und lässt Dinge wieder ja sich neu einordnen oder man kann sich nochmal neu reflektieren in der einen oder anderen Weise. Und dann war es einfach auch wieder der Zufall, dass mich einer meiner besten Kumpel, der damals bei Condor Trainer war, gefragt hat, ob ich ihn dann nicht ein-, zweimal die Woche unterstützen möchte. Und so ging das dann. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich mir was vorstellen kann, dann mit dir. Und ja, dann hat man irgendwann wieder angefangen, aber auf ganz moderater Flamme, hat dann irgendwann wieder Gefallen dran gefunden, weil auch mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, das hält einen erst selber jung und macht ja auch Spaß, sein Wissen und so weiterzugeben an andere. Dann, dass im Winter der SC Viktoria auf mich zukam, war auch ein Glücksfall. Die habe ich sehr, sehr genossen, die Zeit, muss ich sagen. Mhm. Weil es einfach coole Mannschaft, cooler Verein war, coole Voraussetzungen da waren. Und wieder ein halbes Jahr später rief dann André Schubert mich einen Tag vor meinem Geburtstag an, vor meinem 40. und fragte, ob ich denn das machen möchte. Und da habe ich mich echt lange mit auseinandergesetzt, weil ich gar nicht wusste, ob ich nochmal das Profi-Business erleben möchte. Aber habe dann gesagt, na, bevor du dich in 5 Jahren ärgerst, hättest du das nicht nochmal versucht. Dann habe ich das angenommen und bin da bis jetzt auch nicht traurig drüber, dass ich den Weg nochmal gewählt habe.
Ihr habt dann, ihr habt dann in Kiel letzte Saison eine wahnsinnig erfolgreiche, aber auch Corona-bedingt sehr, sehr, sehr schwierige Saison gespielt und seid dann in der Relegation gegen Köln gescheitert. Wie überzeugt warst du dann davon, dass ihr aufsteigt? Ihr habt dann ja ihr wart ja zweimal in Quarantäne komplett auch und seid dann aus dieser zweiten Quarantäne mit so einer, ich würde es mal als Scheißegal-Mentalität rausgekommen, habt auf einmal, obwohl euch niemand mehr auf dem Zettel hatte, habt ihr echt alles weggehauen, was da war. Hast du da zwischendurch gedacht, ey, Fabian Boll wird nochmal Co-Trainer in der ersten Liga?
Ja, gehofft hat man das natürlich, ne, dass der große Coup gelingt. Aber uns war eigentlich schon, also im Trainerteam haben wir relativ offen drüber gesprochen, dass da schon sehr, sehr viel zusammenkommen muss. Und insbesondere die letzten beiden Spieltage, da lag unsere Hoffnung eigentlich auch sehr da drin, dass von irgendwo nochmal Schützenhilfe kommt. Ich weiß, dass Reuter Fürth mit Düsseldorf und Paderborn alles andere als ein leichtes Restprogramm hatte. Und da hatten wir so ein bisschen schon auch auf die anderen Plätze geschielt, ne? Auch wenn wir natürlich den Fokus auf uns hatten, aber man macht sich ja nicht davon frei und guckt, weil wir einfach gesehen haben, dass die Jungs einfach sowas von leer waren und da ging nicht mehr viel. Und wir haben es dann wirklich gerade nach der zweiten Quarantäne mit jedem Sieg und der, wie du richtig sagtest, dieser Scheißegal-Einstellung, ist man nochmal in so einen Flow gekommen und hat auch unmögliche Dinge nochmal geschafft und drittletzter Spieltag zu Hause gegen Regensburg nochmal einen Rückstand umgebogen in den letzten Minuten zu einem 3-2-Sieg. Und da hat man aber schon gesehen, eigentlich auch die zwei Spiele davor schon ab Minute 60 war eigentlich einfach nichts mehr im Köcher. Und glücklicherweise war der Spielverlauf so, dass wir entweder geführt haben und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben und dann mit Mann und Maus die Bälle aus dem Stadion geprügelt haben oder aber halt noch einmal so eine Energieleistung vollbracht, aber dann als spätestens an den letzten beiden Spieltagen auch zur Mittagszeit und nicht mehr abends angestoßen wurde und es 25 Grad auf dem Platz waren, da hat man gesehen, ja, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und so eine Energieleistung schaffst du halt nicht alle drei Tage, weil das darf man auch nicht vergessen, 11 Spiele in 28 Tagen, das war schon ein Mammutprogramm und davor hat man in 5 Wochen 4 Tage trainiert. Also wäre das gegangen, dann hätten wir alle, glaube ich, eine Kerze angezündet und uns beim Fußballgott bedankt. Aber so wie es dann letzten Endes gelaufen ist, war es natürlich bitter. Gerade auch nochmal mit Zwischenhoch, dass man nochmal Hoffnung hatte nach dem Hinspiel gegen Köln,
ja.
Was wir eigentlich hätten auch nicht gewinnen dürfen von den Spielanteilen her, aber so hatte man zumindest nochmal Hoffnung. Aber letzten Endes, man hat auf den Platz geguckt und irgendwie gerade im Rückspielrelegation, die Jungs taten einem ja fast noch leid. Ne? So, die wollten unbedingt, aber es war halt nichts mehr drin.
Ja.
Und wenn du jetzt guckst, dass du nach 60 Minuten eigentlich letzter und vorletzter Spieltag, nach 60 Minuten warst du zweimal in der Bundesliga und schaffst es am Ende nicht, dann ist das natürlich echt hart, aber ich glaube auch so kann man sagen, fast in die Bundesliga aufgestiegen und zumindest als Co-Trainer nochmal ein Pokal-Halbfinale erlebt zu haben, das als Spieler und als Trainer zu schaffen, ja, das schaffen auch nicht zu viele und insofern kann man nichtsdestotrotz mit ganz viel Stolz und ein bisschen Wehmut auf die letzte Saison gucken.
Genau, jetzt geht's ja weiter. Ihr seid, also wir nehmen hier gerade im Anfang November auf, ihr seid eher so, naja, mittelmäßig bis nicht so gut in die Saison gestartet, habt natürlich auch enorm viel verloren im Kader. Ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr zum aktuellen Tagesgeschehen kommen bei Holstein Kiel, sondern mich würde mal interessieren, da man das beim FC St. Pauli sehr genau weiß, wie die Rollen, die Aufgaben der Co-Trainer sind. Da hat Fabian Hürzeler, der befasst sich viel mit der Gegneranalyse und Loïc Favé ist vor allem auch mit der individuellen Weiterentwicklung von Spielern beschäftigt. Was sind die Aufgaben von dir bei Holstein Kiel?
Ja, wir haben eigentlich also auch individuelle Themen, gerade was Spielerbetreuung individuell angeht, habe ich in diesem Jahr schon gemacht. Letztes Jahr war es eher alles rund um Standardsituationen, auch da Gegnervorbereitung. Ich sag mal, das große Ganze haben wir immer und machen wir nach wie vor alles im Team besprochen. Also, dass wir uns wirklich Cheftrainer und zwei Co-Trainer hinsetzen und dann sowohl Gegner studieren, als auch unser Spiel mit dem Ball zusammen aufdröseln. Irgendwann spricht natürlich alle die gleiche Sprache, dann geht das natürlich wesentlich schneller. Jetzt mit einem neuen Trainer, ja, nimmt das schon mal wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, weil er auch nochmal neue Gedankenansätze hat. Insofern ist das alles im Plan. Insofern, ja, machen wir schon viel alle zusammen. Holstein Kiel ist natürlich auch eine andere Adresse rein vom medialen Interesse als bei St. Pauli. Ich glaube, Schulle hat, glaube ich, noch wesentlich mehr Aufgaben auf dem Sektor auch und muss auch noch mehr delegieren. Bei Holstein Kiel kann sich der Cheftrainer schon noch auch sehr auf Sportliche konzentrieren. Und ansonsten, ja, individuelle Themen, auch da Trainingsplanung, Gestaltung mit übernehmen und ja, so hangelt man sich dann durch die Wochen und jeder weiß dann letzten Endes am Tag, was seine Aufgabe ist und es ist einfach ein gutes Miteinander. Und ich glaube, dieses auch zusammen im Team besprechen, ja, befruchtet einen nochmal, weil wie gesagt, jetzt mit einem neuen Trainer auch nochmal neue Gedanken einfließen und für den Lerneffekt ist natürlich super, gerade als relativ junger oder unerfahrener Co-Trainer ist das natürlich immer super, wenn man von solchen Leuten nochmal lernen kann.
Und meinst du, dass, also es gibt ja viele Co-Trainer, die genau in der Rolle aufgehen, die da auch sehr gut reinpassen. Timo Schulz hatte mir mal gesagt, er war gerne Co-Trainer, aber er hat auch irgendwann gemerkt, er möchte auch Cheftrainer werden. Wie ist das bei dir?
Ja, hab da nicht so den Karriereplan und sag, in 1, 2, 3 Jahren will ich als Cheftrainer werden. Also ich kann mir das gut vorstellen und die Zeit bei Vicky als Cheftrainer war natürlich auch super und hat halt alles auf seine Führung wieder. Ich glaube, irgendwann kann es sein, dass du im Profibereich, und so wird es ja auch in den Trainerlizenzen erzählt, dass der Cheftrainer eher auf Mediator-Ebene, sag ich mal, fungiert, ne? Und seine Co-Trainer machen lässt, gerade was Trainingsgestaltung, Trainingsausführung angeht. Weiß, Michael Fronzek war ja auch so ein Typ, der viel hat die Co-Trainer das Training leiten lassen und eher so eine Beobachterrolle war und Einzelgespräche geführt hat und eher ja, hintenrum mit dem Staff gesprochen hat und quasi sein Team geführt hat und mit der Mannschaft eigentlich eher die Co-Trainer gearbeitet haben. Und insofern bin ich da gar nicht so festgefahren, sondern aktuell bin ich sehr zufrieden in der Rolle, wie ich sie habe. Will aber auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal in die Rolle Cheftrainer gehe. Auf welchem Niveau das denn sein, ist völlig egal. Also ich sehe mich auch nach wie vor im Amateurbereich gut aufgehoben. Also da bin ich jetzt nicht so und sage, wenn ich jetzt nicht in 5 Jahren Cheftrainer werde im Profibereich, dann ja, will ich mit Fußball nichts zu tun haben. Also ich lasse es auch da mal wieder auf mich zukommen, mach Step by Step. Aktuell würde mir eh noch eine Lizenz fehlen, um Cheftrainer zu werden auf der Ebene. Und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht mit deiner persönlichen Karriere. Fabian Boll, vielen Dank dafür, dass du mir persönlich wieder dieses Tor des Willens in Paderborn in Erinnerung gerufen hast.
Und ja, sehr gerne.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Macht weiter so.
André Trulsen, du hast über 400 Spiele für den FC St. Pauli gemacht. Sag mal, welche davon sind dir in besonderer Erinnerung geblieben?
Ja, es ist wirklich schwer, da irgendwie einzelne Spiele rauszunehmen, ne? Weil ich das wirklich als Privileg gesehen habe, wirklich am Millerntor auflaufen zu können oder für den FC St. Pauli spielen zu dürfen. Klar, wenn du gewisse Ziele erreichst, sprich eine ganze Saison erfolgreich bist und dann aufsteigst, ist das natürlich ja auch was ganz, ganz Besonderes, ne? Und da kommt natürlich der erste Aufstieg, den wir dann 88 geschafft haben und das Spiel in Ulm in Erinnerung, ja, wo wir es dann tatsächlich geschafft haben und in die erste Bundesliga aufgestiegen sind nach so und so vielen Jahren, ne? Und ja, die Matches gegen HSV, ja, auch selbst das Spiel gegen Jena, wo ich noch wirklich in der Nachspielzeit den Siegtreffer gemacht habe. Und ja, es ist ganz, ganz schwer, da wirklich ein Spiel rauszuziehen. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich überhaupt so viele Spiele für den FC St. Pauli bestreiten durfte.
Du hast für St. Pauli, du hast gerade den Aufstieg 88 erwähnt, du hast für St. Pauli in der ersten Liga gespielt, 3 Jahre lang. Du bist dann nach dem Abstieg 1991 nach Köln gewechselt. Ich habe hier vor mir liegen ein unabhängiges St. Pauli-Fanzine, nämlich Unhaltbar aus dem November 1993. Da ist ein Interview mit dir drin. Da erzählst du, dass die Zeit in Köln, ja, alles andere als glücklich für dich verlaufen ist. Was ist da passiert damals in Köln?
Ja, ich komme ja erstmal vom Bundesliga-Absteiger. FC Köln war damals wirklich auch eine große Nummer. Nummer 2, Nummer 3 in Deutschland haben immer einen internationalen Wettbewerb erreicht. Und mein Ziel war es ja auch mal, eine Chance zu haben, internationale Spiele zu spielen. Und als ich dann gekommen bin, hat Köln das erste Mal es leider verpasst. Wegen Torverhältnissen sind sie nicht in den UEFA Cup gekommen und sie haben das Pokalendspiel durch Elfmeterschießen verloren. Also war das die erste Saison ohne einen internationalen Wettbewerb. Und im zweiten Jahr, wo wir Vierter geworden sind, ja, sind wir leider in der ersten Runde ausgeschieden. Und ich hatte mich leider vorher verletzt, sodass ich in beiden Spielen nicht dabei war. Und das war natürlich schade und ärgerlich. Und allgemein lief es im Verein jetzt nicht so optimal. Wir hatten jetzt in meinen 2 Jahren 6 hauptverantwortliche Trainer da sitzen. Und ja, dass da dann irgendwie nichts entstehen kann, ist dann auch irgendwo klar, weil jeder wieder irgendwie was probiert und den einen oder anderen Spieler wieder spielen lässt. Und ja, kam natürlich dann nichts zustande. Und der letzte Trainer, den ich dann hatte, der wollte dann gänzlich eine neue Mannschaft aufbauen. Und deswegen wurde dann mein Vertrag nicht verlängert. Ich hatte leider Bei Pauli hatte ich nie eine große Verletzung und da hatte ich zwei Muskelbündelrisse jeweils in einer Saison und das hat mich natürlich wieder 2-3 Monate so ein bisschen immer wieder zurückgeworfen, musste mich wieder rankämpfen, aber so richtig als Stammspieler habe ich mich jetzt da auch nicht gesehen. Ich habe zwar 30 Spiele, glaube ich, in den 2 Jahren gemacht und hatte auch eine Phase, wo ich 7-8 Spiele am Stück gespielt habe, aber nichtsdestotrotz lief es sportlich so nicht gut für uns und ja, war natürlich dann auch schade, dass mein Vertrag nicht verlängert worden ist. Aber so hatte ich dann wieder die Chance und Möglichkeit, wieder zu St. Pauli zurückzukommen.
Ja, aber du hast einen Umweg genommen damals. Du bist nicht direkt von Köln zum FC St. Pauli gewechselt, sondern du bist zurück zu deinem, naja, nicht ganz Jugendverein, aber zu deinem ersten Herrenverein, zum SV Lurup in den Amateurbereich, in die Oberliga damals gewechselt. Warum kam dieser Schritt in den Amateurbereich?
Ja, damals gab es da noch die Ablösesummen und das hat sich dann auch ein bisschen gebildet durch Vertragsangebot oder Nicht-Vertragsangebot und ich habe von Köln dann kein Vertragsangebot mehr bekommen. Sie haben ja 1 Million etwa für mich bezahlt und wollten natürlich einen Teil zurückhaben, aber dadurch, dass ich jetzt nicht viel oder nicht regelmäßig gespielt habe, in den 2 Saisons war dann für viele Vereine 700.000, 800.000 natürlich viel. Und dadurch, dass sie mir aber kein Angebot gemacht haben, war ich für jeden Amateurverein 1.11. spielberechtigt und ja, ich bin Fußballer, will spielen und da ist mir in Anführungsstrichen vielleicht die Liga egal und habe dann relativ zeitig dann auch Lurup zugesagt, wenn ich keinen neuen Verein bekomme, dann werde ich am 1.11. für Lurup spielen. Und ja, so ist es dann auch gekommen und habe dann den Umweg über Lurup dann nochmal genommen.
Genau, du bist dann nach einem Jahr bist du wieder zum FC St. Pauli gewechselt und hast dann auch lange da noch weitergespielt. Du bist, wenn wir das mal zusammenfassen anhand von, ich sag mal, Erfolgen, du bist 1988, 1995 und 2001 als Spieler und 2010 als Co-Trainer mit dem FC St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen. Wie unterscheiden sich diese Aufstiege voneinander?
Entschuldigung, nicht zu vergessen, 2007 war es, glaube ich, auch nochmal von der dritten in die zweite.
Ja, genau, stimmt, noch in die zweite Liga bist du ja auch noch mit aufgestiegen. Wie unterscheiden sich diese Aufstiege? Was sind die, was unterscheidet die voneinander?
Oh, das ist auch immer wieder schwer zu sagen. Wie gesagt, 88, das war natürlich auch was ganz Besonderes, weil ja 80-90% aus Hamburgern bestanden. Ne? Also das war schon eine eingeschweißte Truppe, die aufgestiegen ist in die zweite Liga. Und dann kamen eigentlich ja Hamburger Zugänge wie Zander, Koch, ja meine Wenigkeit, Keul, kamen dann noch dazu. Im ersten Jahr haben wir Relegationsspiele gespielt, knapp den Aufstieg verpasst, aber im zweiten Jahr hat es dann ja funktioniert und geklappt und ja, das war ja, natürlich was ganz, ganz Besonderes, so, weil ja alle aus dieser Region kommen und ja, dann ist das was Schönes. Ja, 95 ist so gewesen, dass ich auch wieder zurückgekommen bin und mich ja auch erstmal einfinden musste. Uli Maslow hatte mich dann auch jetzt nicht so richtig auf dem Zettel, er hat auch wieder was Neues probiert und eine Viererkette probiert. Es hat am Anfang jetzt nicht so richtig funktioniert, aber dann haben wir uns doch als Mannschaft gefunden und waren auch eine richtig, richtig gute Einheit und hatten viel, viel Spaß miteinander. Und ja, da hat es dann zum Glück dann auch Ende der Saison dann auch geklappt, dass wir aufgestiegen sind. Ja.
Ist gut, dass du das beschreibst mit der Viererkette. Du bist ja so tatsächlich so der klassische Vorstopper gewesen. Zumindest hab ich dich so immer in Erinnerung. Was würdest du heute für eine Position spielen mit dem, was du damals drauf hattest?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich immer recht wohl gefühlt auf meiner Position als Innenverteidiger, aber habe ja auch in meiner Zeit auch einige andere Positionen gespielt, die Sechser oder auch rechte Außenbahn. Müssen natürlich die Trainer beurteilen, aber ich glaube, das habe ich auch einigermaßen vernünftig ausgeführt und Aber nichtsdestotrotz mache ich gerne das Spiel vor mir und deswegen ist eigentlich ein Verteidiger oder Sechser eigentlich ganz gut für mich.
Ja. Kommen wir mal zu dem Aufstieg 2010 und auch 2007, wie du gesagt hast, da bist du ja schon Co-Trainer gewesen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann ist mir aufgefallen, dass du direkt nach deiner Zeit als Spieler ja mehr oder weniger sofort in den Trainerjob eingestiegen bist. Wann war dir eigentlich klar, dass du nach deiner Spielerkarriere Trainer werden möchtest?
Ja, kam eigentlich so halbwegs erst am Ende meiner Karriere. Natürlich schwierig, im gewissen Alter den Zeitpunkt zu erwischen, wann es wirklich aktiv zu Ende ist, als Fußballer, ne, weil man sich immer wieder gut fühlt und ja, meint, man kann wirklich noch mithalten. Und ja, ich habe damals dann aber kein Angebot mehr bekommen vom FC St. Pauli und fühlte mich aber noch ganz gut. Und dann habe ich das Angebot von Holstein Kiel noch mal angenommen, dort nochmal Fußball zu spielen in der dritten Liga. Und habe da aber einen Bandscheibenvorfall bekommen und wusste man auch nicht so ganz genau, ob es denn noch in meinem Alter noch irgendwann funktioniert, überhaupt Fußball zu spielen. Hat zum Glück noch funktioniert, aber dann haben sie mir angeboten, spielender Co-Trainer in der zweiten Mannschaft dann zu werden. Und so habe ich dann, wenn es so will, die ersten Sporen als Trainer so verdient und habe einen guten Einblick bekommen, war in der Verantwortung mit drin. Und das hat mir ja sehr viel Spaß gebracht und ja, bin dann dabei geblieben.
Wir haben uns übrigens schon mal persönlich getroffen. Das betrifft nämlich deine Zeit in Kiel. Der FC St. Pauli hatte mal Holstein Kiel zu Gast. Ich glaube, es müsste 2004 gewesen sein in der Regionalliga. Und wir beide sind uns da begegnet. Ich muss zugeben, im leicht mittelmäßig bis schwer angetrunkenen Zustand im alten Clubheim, und zwar in der Küche. Kannst du dich daran noch erinnern, beziehungsweise wie oft warst du da im alten Clubheim in der Küche? Das war ja durchaus ein sehr interessanter Fleck Erde da.
Ja, Hut ab, dass überhaupt in die Küche reingekommen ist. Ne? Das war ja dann auch ein heiliger, heiliges Zimmer, wo nicht jeder rein durfte. Ja, grundsätzlich ja, war es ja schon einmalig, dass die Spieler durch das Club eingegangen ist, da ihre erstmal vorm Spiel ihre Besprechung abgehalten haben und nach dem Spiel dann auch da durchgegangen sind, um wieder in den Besprechungsraum zu gehen und da erstmal nochmal gemütlich zu sitzen und was zu essen. Und dann war es dann irgendwann an der Zeit, dass sich der Einwanderer dann in der Küche getroffen hat. das war dann gleich auch eine ganz, ganz witzige Zeit. Und Brigitte, die Clubwirtin, war ja da mal forsch und rigoros und hat nicht jeden da reingelassen. Und aber wir haben uns immer wieder gefreut, in der Küche zu sein und den einen oder anderen wieder zu sehen. Fans oder Bekannte zu treffen, die das Spiel auch gesehen haben. Und ja, war immer ganz, ganz lustig.
Du warst also bei Holstein Kiel Co-Trainer, du warst zweimal beim FC St. Pauli Co-Trainer, du warst in Hoffenheim und in Köln mit Holger Stanislawski dann auch im Trainer gespannt, sozusagen als Co-Trainer. Dann warst du kurzzeitig in Stuttgart und bei den Sportfreunden aus Lotte. Und du warst immer Co-Trainer. Jetzt mal ein bisschen scharf gefragt. Wolltest du nie Cheftrainer werden oder hat sich die Gelegenheit nie ergeben?
Ja, man ist ja ein Co-Trainer-Job so ein bisschen reingewachsen und hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das liegt mir grundsätzlich ein bisschen mehr. Klar, ich habe auch mal Fußballlehrer gemacht und habe ja auch Stani, wo er Fußballlehrer gemacht hat, ja auch irgendwo ein Jahr Cheftrainer-Tätigkeiten ausgeführt und sicherlich auch eine interessante Erfahrung gewesen. Aber ich habe für mich dann irgendwann immer mal gesagt, ich will lieber ein sehr, sehr guter Co-Trainer sein als vielleicht ein mittelmäßiger Cheftrainer. Und ja, so habe ich mich eigentlich gesehen. Weiß jetzt nicht, ob ich hinterher irgendwas sage, vielleicht hätte ich das nochmal hier und da probieren können als Cheftrainer. Vielleicht kommt das ja auch noch, wer weiß. Man kann ja immer nie was ausschließen. Und aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Co-Trainer mir richtig viel Spaß bringt und ich da auch meine Stärken zeigen kann.
Das wollte ich auf gar keinen Fall unterschlagen. Das steht hier auch in meinem Fragenbaum drin, dass du ja auch kurzzeitig Cheftrainer des FC St. Pauli gewesen bist, als Holger Stanislawski eben seinen Fußballlehrer nachmachen musste sozusagen. Deine Trainerkarriere weist ja Lücken auf, also Zeiten, in denen du keine Anstellung hast. Das ist auch jetzt gerade der Fall. Was machst du eigentlich in solchen Zeiten?
Ja, das ist natürlich keine so schöne Zeit, aber nichtsdestotrotz hat man ja mal Zeit für seine Familie, kann man andere Dinge machen, die einem auch ein bisschen Spaß bringen. Man versucht, ja, sich vorzubilden, Spiele zu sichten, Spiele zu gucken, ja, weiterhin mit Verantwortungsträgern der Vereine in Kontakt zu treten, was natürlich auch letztes Jahr ganz, ganz schwierig war. In der Corona-Zeit überhaupt ja, persönlich mit einem zu sprechen, weil viele ja vorsichtig waren, kein Stadion gelassen haben, kein Trainingszentrum gelassen haben. Das war natürlich nicht so optimal, ne? Und deswegen ist vielleicht jetzt auch schon ein paar Monate vergangen.
Du hast erzählt von dem Netzwerk. Wie funktioniert eigentlich der Trainermarkt? Schreibst du da Bewerbungen an Clubs, wenn die ein neues Trainergespann suchen? Oder geht das alles über ja ein bestehendes Netzwerk, ein volles Adressbuch?
Ja, ich glaube schon, dass das meiste geht über Netzwerk. Ne? Die meisten haben ja auch einen Berater, auch die Trainer. Ich habe jetzt über Jahre keinen Berater. Und deswegen muss ich das versuchen, ja, in Kontakt zu treten mit den Verantwortungsträgern, ne, mit den sportlichen Leitern oder auch jetzt gucke ich mich auch im Scouting so ein bisschen um mit den ja, Scouting-Leitern und da bleibt mir in erster Linie erstmal über ja, zu telefonieren und Bewerbungen abzuschicken. Ne, ja.
Und bist du dann, also du hast gesagt Cheftrainer, vielleicht wird das ja auch nochmal was als Co-Trainer. Du hast sehr schön beschrieben, finde ich, dass du dich als Co-Trainer auch siehst, als sehr guter Co-Trainer. Kannst du dir auch vorstellen, ja, im Scouting-Bereich zu arbeiten, als Analyst vielleicht sogar als Sportdirektor?
Ja, man hat ja viele Tätigkeiten ausgeübt in deinen ganzen Jahren, als Trainertätigkeiten, ne? Also man hat auch Spiele beobachtet, Spiele gesichtet, Nachwuchsschnittstellen-Trainer, also hat sich viel um den Nachwuchs auch gekümmert und ich denke schon, dass ich da auch einen guten Blick habe für gute Spieler, ob es jetzt ein Talente sind oder auch ja, gestandene Spieler, die eventuell hilfreich sind für einen Verein, kann ich mir, glaube ich, ein gutes Urteil bilden und auch da gucke ich mich natürlich jetzt um, weil ja immer schwieriger wird, eigentlich in den Trainerjob reinzukommen. Weil ich auch jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein gewisses Alter erreicht habe und es ist auch immer jünger wird in der Szene. Und aber nichtsdestotrotz geht es um Fußball und alles, was mit Fußball zu tun hat, macht mir Spaß. Und ja, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass der Verein erfolgreich ist, ja, würde ich natürlich nicht ausschließen wollen, in gewissen anderen Funktionen tätig zu sein. Und Hauptsache, ja, man kommt mit den Verantwortlichen gut aus und die wissen einen auch selber sich zu schätzen, also mich zu schätzen in meiner Arbeit und ja, und so gesehen schaue ich mich da vielseitig um.
Kommen wir nochmal zurück zum FC St. Pauli. Es ist jetzt Mitte November 2021, während wir dieses Gespräch aufzeichnen. Wie beurteilst du die aktuelle Entwicklung da beim FC St. Pauli?
Ja, die ist natürlich sehr positiv. Ne? Also wir haben über Jahre schwierige Jahre gehabt und es hat sich ja letzte Saison schon so ein bisschen abgezeichnet mit der Rückserie, wo sie dann auch einen guten Lauf hatten und auch noch fast oben angeklingelt hätten. Und da haben sie aber auch gesehen, dass das ja die Art und Weise, wie sie dann vielleicht Fußball spielen, funktioniert. Ähnliche Situation war ja auch mit Bochum, die auch damals eine super Rückserie gespielt haben und im nächsten Jahr aufgestiegen sind. So kann es natürlich auch bei Pauli jetzt laufen. Die stehen zu Recht da oben. Die spielen wirklich richtig auch guten Fußball, attraktiven Fußball, erfolgreichen Fußball. Und ja, so kann es, denke ich mal, weitergehen. Und ich drücke die Daumen.
Du warst als Co-Trainer für den FC St. Pauli jetzt zuletzt erst unter Markus Kauczynski und dann 2019, 2020 unter Jos Luhukay aktiv. Das war ja zumindest von außen betrachtet oder nach dem, was man von außen hörte, eine Zeit, in der es auch viel rumort hat innerhalb des Vereins. Würdest du auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung beim FC St. Pauli, würdest du dieses Jahr unter Jos Luhukay, würdest du das als verlorenes Jahr für den Verein bezeichnen oder eventuell rückblickend sogar als hilfreich?
Verlorenes Jahr gibt es, glaube ich, nie. Man kann immer irgendwo seine Schlüsse draus ziehen, was da passiert ist. Ja, es war natürlich, wollte viel verändern und hat auch dann irgendwo viel verändert, was aber nicht dazu beigetragen hat, dass der Verein in ruhige Fahrwasser läuft, sondern noch nicht so optimal lief. Und wenn dann die Ergebnisse auch nicht da sind, ja, dann wird natürlich vieles hinterfragt und vieles kritisch gesehen. Und ja, grundsätzlich für mich war es so kein schönes Jahr, das Miteinander. Und ja, ich möchte da auch jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es war, glaube ich, mit Abstand mein enttäuschendstes Jahr.
André Drusen, vielen Dank erstmal für über 400 Spiele als Spieler des FC St. Pauli, dann für Aufstiege als Co-Trainer, zeitweise sogar als Cheftrainer. Und vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank vor allem für diesen Einblick, den wir jetzt auch mal in das Trainerdasein bekommen haben von dir.
Ja, kein Problem. Danke für. Also jederzeit gerne.
Super, danke.